waren je solche Gedanken überhaupt möglich? Ne? Ja, na, sonst hätte ja die Bibel, hätte der Paulus ja übertrieben, wenn es das nicht gäbe. Ne? Und nun sind die Dinge ja noch für uns zu schwer, nicht? Wovon etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Das können wir uns gleich an die Seite des Petrus hinstellen, nicht? Der du die Vollendung versiegelt hast, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Bitte, was ist das? Was sind das für Komplimente? Ein Klagelied ist das. Bitte, nicht stimme ein Klagelied an. Ja. Die Klage ist umso erschütternder und ergreifender, als es sich um einen Sturz eines Wesens handelt. Darf ich mal jetzt menschlicherweise sagen, auf den Gott Recht hatte, seine ganze Hoffnung zu setzen, so wie er ihn geschaffen hat, bitte. Und die Ehre, das Vertrauen, das er ihm gegeben hat. Ja. Und wenn jetzt Gott der Vater seinem Sohn gebietet, stimme ein Klagelied an. Dann stelle ich die einfache Frage. Ist dieses Klagelied, das Gott durch seinen Sohn anstimmen lässt, ein Zeichen von vollkommener Hoffnungslosigkeit für diesen Fall?
Gegenteil.
Der wagt zu sagen, ganz leise, im Gegenteil. Vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Und der König von Tyrus, er hat einen schönen Garten gehabt bei Tyrus, aber nicht im Garten Gottes. Und nicht in Eden. Eden ist nämlich das Originalparadies außerhalb unserer Schöpfung. Das Originalparadies Gottes, Eden. Und der Apostel Paulus war... Er wusste nur nicht, ob sein Leib auch dabei war. Ne? Im dritten Himmel, im Paradies. Und zwar, Johannes wurde versetzt zum Throne Gottes in der gegenwärtigen Schöpfung. Im Himmel. In dieses Jerusalem, das jetzt noch in diesen Himmeln ist. Und er konnte nicht nur, sondern er bekam den Auftrag, was du gesehen und gehört hast, das schreibe in ein Buch und send es weiter. Aber was Paulus gesehen und gehört hat, im dritten Himmel, im Originalparadies, nicht in dieser Schöpfung, im Originalparadies der Unendlichkeit Gottes, was steht da geschrieben? Das kann der Mensch nicht sagen, noch weniger schreiben. Ist das ein Unterschied? Da handelt es sich bei Paulus eben um Dinge, die kein Auge gesehen und. Die nur der Geist Gottes uns offenbaren kann an den Modellen, nicht? Die er in seinem Worte ausgewählt hat, zur Darstellung gebracht hat. Und da benutzt der Geist Gottes Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, Sterne und alles, was es gibt in der Schöpfung, als Modelle für die unsichtbaren Herrlichkeiten und Geheimnisse unseres Gottes. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, und dann kommen 9 Edelsteine, waren seine Decke, 9 Edelsteine, die auch auf dem Brustschild des hohen Priesters waren. 9. Und die fehlenden 3 werden hier einfach mit Gold bezeichnet. Darf nicht stehen bleiben. Und dann kommt noch das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen, war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen worden bist, an welchem Tage wurde der König von Tyrus geschaffen? Von einer Weibe geboren wie wir. Aber das Original, das Wesen, das der Geist Gottes ist, meint, der wurde als Erstlingsgeschöpf geschaffen. Im Buche Hiob lesen wir, dort hat Gott ein gräuliches Tier vor uns hingestellt, den Behemoth, und sagt, du warst der Anfang der Wege Gottes. Jesus Christus ist der Weg Gottes. Stimmt's? Und Satan ist der Anfang der Wege Gottes. Jetzt kommen die vielen Wege in der Schöpfung mit. Und für Gott ist nur ein Weg, Jesus Christus. Der Weg, der zu Gott zurückführt. Und überhaupt der Weg des Vaters mit dem Sohne. Und er ist der Anfang der Wege Gottes. Und der erste Satz in unserer Bibel heißt Bereshit, im Anfang. Also das erste Wort. Und da im Buche Hiob, wo es heißt, du warst der Anfang der Wege Gottes, steht, du warst der Reshit, merken wir, ne? Im Anfang, im Reshit, Anfang, ne? Das heißt wieder, Christus sagt, ich bin der Anfang, ne? In Christus schuf Gott die Himmel und die Erde, können wir lesen, ne? Und das genau gleiche Wort wie Reshit, das auf Christus bezogen wird, ne? Du warst der Reshit, der Anfang der Wege. Kleiner Unterschied, ne? Wunderbar, Gewalt.
Hiob 40, 14.
Danke, Hiob.
40, 14.
Hiob 40, Vers 14.
Er ist der Erstling der Wege Gottes.
Ja. Dankeschön. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Das sind die Seraphim. Seraph heißt der Feurige. Und Geister werden als Steine bezeichnet oder Metalle. Nicht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist das ein Geist. Der Herr Jesus, der Geist. Inmitten feuriger Stein, das heißt, du wandeltest inmitten der Seraphim. Ja, er war ja ein Kerl. Du wandeltest inmitten der feurigen Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Bitte. Stimmt's zusammen mit der Feststellung Gottes, nachdem er alles geschaffen hatte und auch der Mensch, das letzte Geschöpf Gottes, da stand? Und Gott schaute an, alles Werk, das er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. War irgendetwas Böses schon da? Gar nicht. Noch kein Gedanke und gar nicht. Ist die Sache jetzt sauber? Nein, mehr, kristallklar. Kristallklar. Wie es weitergeht, ist der Übergang auch klar. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist, bis Unrecht in dir gefunden wurde. Ah. Wo entstand das Unrecht? Ja. In den Überlegungen dieses herrlichen, gewaltigen, gesalten. Aber nur Geschöpfes Gottes nicht. Also, Böses, Negatives, Finsternismäßiges konnte erst entstehen, nachdem Gott eine ganze Schöpfung aus sich herausgestellt hat, auf sich selber gestellt hat. Verstehen wir das? Ja. Denn in Gott ist Licht und wie viel Finsternis? Und gar keine Finsternis. Kann dann Finsternis herauskommen, wenn gar keine drin ist? Bis Unrecht in dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Jetzt haben wir den Übergang. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg. Und habe dich, und wiederholt jetzt Gott, und habe dich, du schirmender Cherub, nicht? Jetzt war er schon gefallen, nicht? Und Gott bleibt treu. Ich habe ihn geschaffen als schirmenden Cherub. Für mich ist er auch, nachdem er gefallen ist, immer noch schirmender Cherub. Er ist heute noch der Gott. Genau das gleiche Wort wie Gott. Und Fürst dieses bösen Zeitalters. Ist unser Gott treu? Auch wenn so ein wunderbares, jetzt zögere ich, etwas auszusprechen. Ist Gott so wunderbar und treu, auch wenn ein so wunderbares, viel geliebtes Geschöpf zu Fall kommt? Durfte ich das sagen? Sollen wir unsere Feinde lieben? Offenbar nicht.
So?
Bist sicher? Aber ihr zögert ja mit der Antwort.
Tun wir das?
Ja, aha. Aha.
Das ist die andere Frage.
Aha, gut. Ja. Und genauso wie wir da versagen, ne, ist unser Gott genau seinem Erzfeind gegenüber treu. Wenn deinen Feind hungert, wer spricht hier an, zu wem? Der Vater zum Sohne. Und wir beziehen das immer blöd auf uns. Nicht? Was hat dann der Sohn zu tun? Ihn mit Brot zu speisen, und wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser. Denn so sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt. Nimmst seine Übertretungen weg und seine Sünde ist versöhnt, gesühnt, so steht geschrieben. Ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen. Aha, aber erst wann? Als er da drin die Weiche entsprechend gestellt hat. Und so ist Satan ein Lügner. Von welchem Anfang an? Von dem Anfang an, den wir jetzt in allen Details zur Kenntnis nehmen durften. Darf ich fragen, versteht ihr mich auch da hinten? Ja, ich möchte so laut wie möglich sprechen, also bitte immer sofort ein Zeichen geben. Gell? Ja. Wir möchten auch hier kein Wort unter den Tisch fallen lassen.
Ich glaube, von hier verstehen wir jetzt auch den ganzen Fall.
Ja.
Von dieser Katastrophe.
Ja. Und wenn Gott jetzt in dieser unheimlichen, gottentfremdeten Welt, nicht, Satan noch ehrt mit seinem eigenen Gottestitel, Gott, griechisch Theos, unser Gott, unser Theos, nicht, und Vater Jesu Christi, nennt seinen Erzfeind Theos, Gott. Und Fürst dieses Zeitalters. Sein eigentlicher Fall kommt ja erst jetzt. Ne? Ja. Ich merke, es ist so, dass wir bei dem Thema noch bleiben sollen.
Arthur.
Sein eigentlicher Fall, jetzt aus dem Himmel auf die Erde gestürzt. Ne? Das kommt ja, wer weiß wie bald. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage. Wenn das da so war, warum hat dann Gott dann wieder was Neues angefangen und ihn dann zum Fürsten dieser Welt gemacht? Warum hat Gott wieder neu angefangen, in der zweiten Schöpfung, also im zweiten
Gegenwärtigen? Ja, jawohl. Also, nach Untergang in den Wassern einer ersten Schöpfung, erste Himmel und eine erste Erde. Ja, wir haben jetzt gelernt, jetzt muss ich das noch ergänzen, den Satz. Da ist Gott treu. Er hat damals ihn schon als Fürsten dieser ersten Welt, dieser ersten Schöpfung eingesetzt. Und ihm alles unter seine Füße getan, in der ersten Schöpfung. Und wenn nun dieser von Gott eingesetzte, das Haupt, der Fürst, der Verwalter, sich überhebt und fällt und sündigt, nicht? Was ist dann wieder um der Treue Gottes diesem Fürsten gegenüber der Fall? Leider, muss man sagen. Damit hat er die ganze ihm unterstellte das Herrschaftsgebiet samt allen übrigen Geschöpfen mit in den Fall hineingezogen. Na bitte, wie ist's mit dem Fall Adams? Sind da nicht auch alle Tiere auf der Erde, alle Pflanzen auf der Erde, alles, was Gott den Menschen unterstellt hat, mit in den Fall hineingekommen? Da müssen wir nicht lang fragen. Allzu sehr ist es so. Aha. Wenn ich jetzt gesagt habe, das ist wieder ein Zeichen der Treue zu den Fürsten. Er hätte ja sagen können, ja, also dich schmeiße ich jetzt gleich in den Feuersee, nicht? Aber die anderen können ja alle nichts dafür, also und so weiter. Ne? So hätten ja wir es gemacht. Ne? Kann Gott nicht. Und jetzt? Menschensohn, stimme ein Klagelied an. Als die schwersten Tage und letzten Tage und Stunden Jesu gekommen waren und sein Untergang der Sonne nicht herangekommen war, was machte er? Er stimmt jetzt nicht ein Klagelied an, aber was macht er? Genau Hiob 29. Wie ich war in den Tagen der Vorzeit, als Gott noch mit mir war, als ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte. Wie heißen dann durchgehend die Gedankengänge in Johannes 17, also dem hohen priesterlichen Gebet? Vater, womit du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Also was macht der Geist Gottes und Jesu Christi in schwerster Stunde. Ne? Da denkt er zurück, wie alles einmal war. Ne? Ja bitte, und hier beim Fall des Feindes, was macht der Geist Gottes? Der denkt im Klagelied zurück an alles Wunderbare, was einmal war. Nicht? Und jetzt kannst du antreten, der ich im Anfang was verkündige? Das Ende. Aber niemand sagen. Ne? Ja, niemand sagen.
Und das doch vor Grundlegung der Welt. Ja.
Und solches geschah in Oberprechtal. Nicht in Babel und nicht in Rom. Und warum mach ich jetzt so?
Du bist hier römisch-katholisch.
Soll ich sagen?
Natürlich.
Soll ich sagen?
Ja.
Und nicht in Jerusalem. Oh. Und nicht in Jerusalem. Sind wir Freunde Israel? Sehr. Lieben wir die Juden?
Ja.
Aha. Ja. Wer war in den Augen Davids nach dem Herz, also der Mann nach dem Herzen Gottes war? Größer Israel, das Erbteil Gottes, oder die Gibeoniter? Das Lumpengesindel von Gibeon, das Josua begnadet hat. Wer war größer? Ohne Zweifel ist der, der segnet, größer als die, die gesegnet werden. Da konnte David nicht anders sagen, als die Abordnung der Gibeoniter von ihm gerufen, vor ihm standen. Was kann ich für euch Gibeoniter tun, damit ihr, Gibeoniter, das Erbteil Gottes Israels segnet, dass ihr Israel segnet. Da wusste schon David, diese Gefäße der Begnadigung durch Josua, die dem Fluch des Vernichtens verfallen waren, nicht? Von Josua begnadet worden, denn Josua ist auf Deutsch, auf Griechisch Jesus. Nicht? Das sind ja wir, die Gibeoniter. In dem Fall. Nicht? Jerusalem ist groß, Israel ist wunderbar, aber das, was Gott mit uns gemacht hat, ist noch wunderbar.
Ja? Darf ich mal was sagen? Du hast gesagt, soll ich dich nicht in Rom verkündigt worden?
Bitte?
Du hast schon vorher gesagt, soll ich dich nicht in Rom verkündigt worden? Paulus hat aber in Rom soll ich es verkündigt.
Ha, er meint, was du jetzt gesagt hast, soll es ist nicht in Rom verkündigt worden.
Aha.
Er sagt,
aha.
Paulus hätte das verkündigt.
So. Das steht nicht im Römerbrief und ist an Rom, sondern das steht in Hesekiel 28. Das heißt wieder, dass die wunderbarsten Dinge, die Paulus, ja, danke für den Hinweis, Paulus darf ja diese Gottesherrlichkeiten immer nur als Chefarchitekt in kurzen Strichen skizzieren. Ne? Die Detailpläne, sagt Paulus, lieber Arthur, wenn du Einzelheiten wissen willst über meine kurzen Aussagen, dann musst du die Pläne aller meiner Mitarbeiter, nicht? Der Technik und so weiter studieren, das sind alle übrigen Schreiber der Bibel, nicht? Und vor allem eben im Alten Testament liegen alle Einzelheiten und Herrlichkeiten verborgen, für die Paulus nur das letzte Wort, zusammenfassende Wort sagen durfte. Ne? Ja. Wie ich euch in kurzem nur geschrieben habe, schreibt Paulus. Ja? Ja. Oder nur das Beispiel, wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, dann die, die sein sind und dann das Ende. Paulus, ich möchte gern mehr wissen. Ne? Was darf ich verstehen unter dem Christus der Erstling? Sind wir dabei als seine Glieder? Ne? Ja, und die da sein sind, wenn er wieder gegenwärtig anwesend sein wird. Wer gehört das? Was sind das für Wünsche? Ja, und vor allem will ich wissen, was darf ich verstehen und dann das Ende. Ne? Arthur, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe nur die großen Linienstriche des Gesamtgebäudes Gottes, des Gesamtplans zu skizzieren. Wieso etwas? Alle Einzelheiten findet ihr in den übrigen Schriften. Ne? Und nicht zuletzt, zuerst im Alten Testament. Alle Einzelheiten. So. Also, nochmal herzlichen Dank für den Hinweis. Jawohl. Grundsätzlich richtig. Gell? Alle die Dinge, die kein Auge gesehen, hat Gott den Paulus geoffenbart, aber er durfte sie nur in welcher Fassung wiedergeben. Kurz und bündig, also Telegrammstil. So. Weil alle anderen Dinge schon vorhanden sind. Denn dem Paulus ist es ja gegeben, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Noch besser, da ist Bruder Knoch ausgezeichnet, zu ergänzen. Nicht? Wenn ich von einer Ergänzung spreche, hat das was für eine Voraussetzung? Dass eine Masse vorhanden ist, die der Ergänzung bedarf. Nicht? Und die Masse der die vorhanden ist, die einer Ergänzung bedarf, sind alle nicht-paulinischen Schriften in der ganzen Bibel, Alten und Neuen Testament. Und nun ist es diesem Chefarchitekten, den Paulus da schreiben, so habe ich, wo übersetzt ist als weiser Baumeister, den Grund gelegt. Nein, so habe ich als weiser Architekt, steht in Griechen, den Grund gelegt. Ja. Also den Grund gelegt und skizziert, dass darauf gebaut wird. Nur der Chefarchitekt macht für das Riesengebäude, nur die Hauptumrisse so und so und so und legt das fest und alle Spezialisten, Zeichner und so weiter haben dann die Detailpläne dazu zu machen. Das heißt jetzt, alle nicht-paulinischen Schriften von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 haben sich diesen kurzen Strichen des Paulus unterzuordnen, einzuordnen, ja, zur Verfügung zu stellen. So ist die Sache. Aber was ist die Ergänzung ohne die Masse?
Auch nichts.
Auch nichts. Aha. Es gibt Brüder, die bleiben bei den paulinischen Schriften hängen. Kennen das Alte Testament kaum. Aha. Jetzt Jesaja 14. Der arme Plan.
Ja.
Der arme Plan. Aber er ist selber schuld. Er ist selber schuld. Warum fängt er so an? Ne? Jesaja 14.
Also, du kommst über deine Einleitung auch nicht hinaus.
Ich werde mit der Einleitung überhaupt nie fertig werden. Jesaja 14. Lesen wir von Vers 12 an. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprichst in deinem Herzen, in die Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Ist das auch ein Raumfahrtsprogramm? Ist das auch ein Raumfahrtsprogramm? Jetzt wissen wir, welchem Geist sich alle gegenwärtigen Raumfahrtprogramme zur Verfügung stellen werden. Kennt unsere alte Bibel solche Dinge, wenn sie im Alten Testament stehen? Ist unsere alte Bibel vielleicht doch etwas moderner, als die Fachleute davon halten? Und zwar, angeredet wird in Kapitel 14, im Vers 4 ersichtlich, der König von Babel. Also hier ist nicht der König von Tyrus, sondern der König von Babel. Das war auch wieder ein Mensch, ne? Vom Weibe geboren. Und der soll vom Himmel gefallen sein. Stimmt auch wieder nicht. Aber stimmt es wieder bei dem, den der Geist Gottes meint, bei dem Wesen? Aha. Und da haben wir ja ein bisschen verstanden und verstehen. Aber jetzt das Wichtige. Wie bist du aus den Himmeln gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Morgenröte ist der Anfang wieder. Zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. So. Wir wurden belehrt in unserer Glaubensjugend, das sei die Beschreibung des Falles Satans, nicht? Von dem wir in Hesekiel 28 jetzt gehört haben. Das ist nicht falsch. Denn das, was war, ist das, was sein wird. Nicht? Nur ist das, was sein wird, dann das Endgültige. Nämlich, ist Satan heute, oder ist es bezeichnend festgehalten, wenn Satan heute als Überwältiger der Nationen bezeichnet wird? Genau wieder wie noch nie. Ist die Rede davon im Worte Gottes, dass er jetzt buchstäblich aus dem Himmel auf die Erde gefällt wird? Als Überwältiger der Nationen. Ist das schon längst hinter uns? Sehr nahe vor uns. Ah. Und jetzt kommt das für uns sehr Wichtige. Der Geist Gottes, der ja schon vor Grundlegung der Welt die Gedanken aller Geschöpfe erforscht hat, ne? Um dann seinerseits zuvor, bevor die Grundlegung vollzogen wird, der Welt, nicht? Alle schon richtig disponieren zu können, dass zuletzt doch alles herrlich wird, nicht? Ja. hat auch die Gedanken des Herzens Satans, wenn er jetzt buchstäblich aus den Himmeln auf die Erde geworfen sein wird, erforscht. Und das, was wir jetzt lesen, ist das, was er erforscht hatte, nämlich, du bist auf die Erde gefällt, du überwältiger Nation. So, jetzt ist das vollzogen. Satan auf die Erde gefällt. So, was überlegt er jetzt? Und du sprichst in deinem Herzen. Ja, wer kann dann da lesen? Nur du, Herr, allein erforschest und kennst die Herzen der Geschöpfe. Kein Engel und kein Mensch. Du allein. Also, du sprichst in deinem Herzen, in die Himmel will ich hinaufsteigen. Ja, woher denn? Von woher? Also, das heißt jetzt auf Deutsch, Satan auf die Erde geworfen mit seinen Engeln und bitte. Und wenn wir lesen, und sein Schweif mit auf die Erde, dann wurde ich belehrt, wieder fälschlicherweise, ein Drittel der Engel sei satanisch. Nein. Die Engelheere, die dem Satan zur Verfügung stehen, die bilden seinen Leib, seinen Schweif, die ihm folgen. Aber die, die seinen Schweif gewaltsalt, vergewaltigen mit, die wollen ja gar nicht, nicht? Der Schweif umklammert die, des Drachen und reißt die mit in seiner Wut. Die wollen gar nicht. Das sind Engel, Heere, Massen, die Gott diesem Gericht übergeben hat. Aus welchem Grunde? Können wir uns noch nicht klar sein, brauchen wir auch nicht. Ne? Die vergewaltigt Satan in dem Moment, wo er mit seinen, ja, als Gesamtgedrache nicht, auf die Erde geworfen wird, reißt er noch ein Drittel von anderen mit. In die Himmel will ich hinaufsteigen, also er überlegt, die Gedanken seines Herzens heißen, fällt mir gar nicht ein, schön brav da unten zu bleiben. Was mir genommen worden ist, dass ich hier heruntergefallen bin, ist genau das, was in Daniel 7 geschrieben steht. Da wurden dem großen Adler die Flügel ausgerissen. Fällt dann ein Adler, der kann so groß und schön und herrlich sein, wie er will, wenn ihm die Flügel ausgerissen sind, fällt er dann auf die Erde. Ja. Das heißt, die dem Satan, also diesem schirmenden Cherub, gegebenen Bewegungsmöglichkeiten im ganzen Weltall, Satan kann fast so allgegenwärtig sein wie Gott. Ist Gott allgegenwärtig? Und Gott nennt ihn Gott. Kann Satan Geschwister in New York genau gleichzeitig verführen wie uns hier? Und am Throne Gottes Anklage erheben, während er da unten schon alle verführt hat. Ja, bitte. Nur schnell der Hinweis, was hat eine Christenheit aus dem Teufel gemacht? Einen verteufelten Teufel. Und die Frommen wissen nicht viel mehr Besseres. Nicht viel mehr Besseres. Keine Ahnung. Und wir, ja, du hast richtig gesagt, und wer sind wir? Ne? Wer sind wir, das? Satan überlegt, die mir von Gott gegebenen Bewegungsmöglichkeiten, schöpfungsmäßig, die sind mir jetzt genommen. Aber was Gott mir gelassen hat, das sind alle gewöhnlichen kosmischen Naturgesetze. Die ganze Elektronik steht mir zur Verfügung. Alle Atomkräfte da auf der Erde stehen mir zur Verfügung. Alle biologischen Gegebenheiten stehen mir zur Verfügung. Alle technischen und was gibt es heute noch alles, Computersachen stehen mir zur Verfügung. Im Übrigen brauche ich ja nicht Raumsonden da hinaufzuschicken, um da oben zu wissen, wie es aussieht, nicht? Ich kenne das alles ganz genau. Ich brauche nur alle die mir noch zur Verfügung gebliebenen Kräfte und Möglichkeiten einzusetzen. Und dann gelingt mir, was ich jetzt da drin beschlossen habe. Nämlich, in die Himmel will ich hinaufsteigen. Das ist sein Wille. Kommt er zustande?
Ja.
Ja, wir werden gerade die Schriftstellen lesen. Hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Ja, welche sind denn die Sterne Gottes? Einmal Sterne am Himmel, die man sieht, aber für was sind dann die Sterne Zeichen? Die Sterne, die du sagst, sind Engel. Also was will er? Er will sich von der Erde aus über Engel Gottes erheben. Wird es ihm gelingen? Es wird ihm gelingen. Und eine Menschheit, die belehrt worden ist, der da, das ist jetzt der wirkliche Gott. Ne? Dem das nun alles gelingt, ja, das ist er ja das. Steht für uns geschrieben, dass Gott einer solchen Menschheit kräftige Irrtümer serviert, weil sie die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Sind das kräftige Irrtümer? Wenn einem dem da die Dinge gelingen, die noch niemand gelungen hat. Unmögliche Dinge. Ne? Und so, bitte, Raumfahrtprogramm, haben wir gesagt. Ne? Das, was die Menschen jetzt fertig bringen, noch in den nächsten paar Monaten und Jahren noch fertig bringen werden, nicht? Sind nur gerade der erste Steigbügelhalterdienst, nicht? Um ihn noch ganz aus Rost zu setzen, das Übrige macht er dann selber, nicht? Dass diese Beherrschung des Weltraums ihm zur Verfügung steht. Hoch über die Sterne Gottes mich erheben, und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Da ist der Ort der Moadim, sein Hauptquartier, da oben im äußersten Norden, da heißt Finsternis. Ne? Hauptquartier Satans im Weltall. Nicht, es gibt ja einen äußersten Norden auf der Erde, nicht? Nordpol. Aber genau über den Nordpol ist der himmlische Pol. Ja. Mit dem Polarstern. Ne? Das ist ungefähr der äußere Norden für ihn, im Weltall. Also, mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußeren Norden. Und zwar heißt es, wenn es da heißt, ich will hinaufsteigen, heißt im Hebräischen, ich will zurückkehren, woher ich komme. Jetzt mit anderen Mitteln, nur noch mit technischen Mitteln, nur noch mit physikalischen, chemischen und dergleichen Mitteln. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Ist das ein Raumfahrtsprogramm? So. Und jetzt Obadja, kleiner Prophet Obadja. So, und jetzt, dass nicht der Emil mich warnen muss, gucke ich selber an die Uhr. Ist jetzt 3 Minuten vor halb, stimmt?
Ja, stimmt. Ja. Ich habe sie schon hier liegen, Arthur. Damit ich nicht verfehle, dir zu sagen, jetzt mach Schluss.
Ja. Ja.
Aber darfst du ruhig, dann wird es schon weitermachen.
Ja. Obadja. Obadja spricht das Gericht aus gegen Edom, Esau. Wir durften früher lernen, Edom, der Bruder Jakobs. Ich darf das nur schnell aussprechen. Als Ergebnis für die Einzelheiten noch nicht gehört haben. Zu unserem Erstaunen ist nun Jakob Modell für Jesus Christus. Und der prächtige, von allen Menschen geehrte Jägersmann Esau. Modell für Satan. Edom. Edom heißt der Rote, verwandt mit Adam. Der Rote. Esau heißt der Haarige. Das war er. Und Jakob heißt nicht Versenhalter, sondern Jakob heißt einfach Verse. Du, Schlange, wirst ihn, den Weidesamen, in den Jakob stecken, in die Verse stecken. Wer ist der Jakob, die Verse? Der Herr Jesus. Todesstoß auf Golgatha. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was heißt das? Abraham heißt Vater der Höhe. Isaak heißt das Lachen der Verheißung. In welchem der Vater der Höhe in Christus sich erniedrigt. Isaak Verheißung. Lachen der Verheißung erniedrigt. Wie weit erniedrigt? Bis er zur Ferse der Menschheit geworden ist. Zum hintersten, letzten, untersten Glied. Ist das die Verse? Aha. Erst als der herrliche Gottes den Satan in seiner Herrlichkeit nicht antasten konnte, der Böse tastet ihn nicht an, konnte erst wann an ihn heran? Als er sich erniedrigt hatte zum hintersten, untersten, letzten Glied der Menschheit. Zur Verse, zum Jakob erniedrigt hat. Aha, nur so weit. Also, Edom, was ist denn rot in der Schrift? Ist der Drache feuerrot? Jawohl. Ist die Hure scharlachrot? Jawohl. Und so weiter. Und wenn Blut fließt, ist dann rot? Jawohl. Also, Vers 3, Edom, Esau. Das sind jetzt seine Nachkommen. Aber er als Tipp. Der Übermut deines Herzens hat dich verführt, der du in Felsenklüften auf hohem Sitze wohnst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich auf die Erde hinabstürzen? Ho. Der Esau, der Jakob, wer wird mich auf die Erde hinabstürzen? Der ist ja sowieso nur überhaupt nur auf der Erde. Ne? Aber gibt es einen roten Drachen, der auf die Erde hinabgestürzt wird und der in seinem Hochmut spricht, kommt gar nicht in Frage. Wer schon? Nicht? Wer schon? Bitte. Und nebenbei wieder, ja, das alte Testament da, mit den Altweiberfarben. Ja. Merken wir etwas? Wer wird mich auf die Erde hinabstürzen, wenn du dein Nest auch hochbaust wie der Adler? Ja, das könnte der Edom auch noch gemacht haben. Nicht? Aber welcher Adler ist hier gemeint? Wie der Adler? Und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, hat das der Esau, Edom, fertig gebracht?
Nein.
Nein. Aha. Auch von der Erde aus hinaufsteigen?
Bitte Kassette wenden.
Das wen darstellen? Das ist ein Esau. Und war innerlich genau das Gegenteil. Ganz anders. Was heißt Edom? Wir haben am Anfang einfach gesagt, Jakob ist göttliche Modellvorführung für Jesus Christus. Jetzt kommt die Frage, in welcher die Antwort für euch alle schon drin liegt. Hat der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, sich auch einmal äußerlich so dargestellt, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen, wie der gefallene Adam, Edom? Aha, stimmt. nur zu deutlich, nur zu überragend. Da ist die Verstellung oder die Darstellung des Jakob noch gar nichts dagegen. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Er, der von keiner Sünde wusste, ließ sich zur Sünde, zur Schlange machen, zum Drachen steht im Hebräischen so, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Als Rettungszeichen für alle, die von der Schlange gebissen waren. Wir sind ja alle von der Schlange gebissen, schon als Adam davon gegessen hat. Ne? Das ist es. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, als Symbol, ne? Schlange als Symbol der Rettung, ja, warum? Diese eherne Schlange steht ja wem da? Ne? Ja. Den ans Fluchholz erhöhten Christus, der jetzt sich zur Sünde, ja, direkt zur Schlange, zum Drachen hat machen lassen. So.
Jakob Esau, drei Kassetten.
Wie? Ach so, er ist wieder bei seinen Kassetten. So, danke schön. Ja. In diesen Zusammenhängen, liebe Geschwister, können wir, ja, schon in der Elberfelder Übersetzung, jetzt, wenn wir wollen, Wort für Wort nachlesen und dann bitten den Herrn angehen, öffne mir Wort für Wort in diesen Zusammenhängen. Ja, und dann kommen wir aus dem Staunen und dem Anbeten und Verstehen dieser göttlichen Geheimnisse, dieser göttlichen Wunder nicht heraus. So.
Aber Jakob, der wollte doch nicht, denn Jesus wollte diese Verspielung.
Vater, wenn möglich, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber er hat sich dann doch äußerlich runtergestellt.
Ja. Ja, vor Grundlegung der Welt war Christus bereits im Leben.
Ja. Alles, was Jesus Christus in Menschengestalt der Erniedrigung, im Fleische dargestellt hat und ausgesprochen hat, ist ja nur noch geschehen, weil wir keine Ahnung haben von den geistlichen Vorgängen, die zwischen Vater und Sohn vor sich gegangen sind. Das war alles, wie du sagst, vor Grundlegung der Welt zwischen Vater und Sohn abgeklärt worden. Fortgang auf Kassette 3.